Herr, wir bitten jetzt um deinen Segen für Anna, dass sie wirklich das, was dir auf dem Herzen ist, für uns mitteilen kann. Amen.
Ja, ich habe keinen Flipchart. Tut mir leid. Mir ist die Zeit diese Woche ein bisschen, es war dann doch ein bisschen spontan. Aber ich glaube, ihr hört mir auch so zu, oder? Auch ohne Flipchart. Und ich habe ein paar Folien für euch. Heute ohne Zeichnungen. Aber heute geht alles in eurem Kopf ab. Ne? Alles Kreative, das dürft ihr euch selber vorstellen heute. Genau, heute gehen wir weiter mit unserer Predigtreihe. Alles steht Kopf und wir setzen uns mit unseren Gefühlen auseinander. Und ich weiß nicht, was das in jedem von euch ausgelöst hatte, als wir gesagt haben, dass wir dieses Thema behandeln. Und tatsächlich, egal wie gefühlvoll du bist oder auch nicht, jeder von uns hat Gefühle. Und so ist es absolut gut und wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ich habe mir dann so gedacht, Mensch, der Ursprung von Gefühlen liegt doch auch echt in Gott selbst. Die Bibel stellt uns Gott als einen sehr gefühlvollen Gott vor. Ein Gott, der sich freut. Ein Gott, der hingebungsvoll liebt. Ein Gott, der traurig ist. Auch ein Gott, der wütend ist über Ungerechtigkeiten und Bosheit. Und Gefühle machen unser Leben doch wirklich interessant. Ohne Gefühle wäre es echt blöd und langweilig. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlen würde, ohne Gefühle. So, und dabei gibt es durchaus Gefühle, die wir vielleicht erstmal als negativ beschreiben würden. Und die zwei Gefühle, die wir heute anschauen wollen, die gehören sicherlich dazu. Folie 2. Heute geht es nämlich um Angst und Zweifel. Und auch wenn diese zwei Gesellen eher Gefühle sind, die wir gerne verbannen wollen und nicht haben wollen in unserem Leben, so ist es doch wie mit den meisten Gefühlen. Angst und Zweifel sind nicht grundlegend schlecht. Ich denke, das wisst ihr alle. Besonders, wenn sie eine Eigenschaft noch zur Seite gestellt bekommen und nicht alleine unterwegs sind, sondern noch eine andere Figur, wenn wir vielleicht so an diesen Figuren denken, an die Seite gestellt bekommen. Dann haben sie einen enormen Nutzen für uns. Und welche Figur meine ich? Kommt nicht in dem Film vor. Es ist die Weisheit. Gepaart mit Weisheit ist Angst für uns absolut überlebenswichtig. Wenn Angst und Weisheit sich an die Hand nehmen, dann bewahren sie uns vor riskanten und gefährlichen Aktionen. Manchmal denkt man, bei Kindern sind die noch sehr klein. So, die Angst und so, auch die Weisheit auch. Aber als erwachsene Person rennen wir nicht einfach auf die Straße, weil wir weise sind und weil wir Angst haben vor dem LKW, der da kommt. Ähnlich ist es mit Zweifel. Es wäre fatal, wenn wir alle Informationen oder auch manch so der dubiose Anrufe, die bekommen wir sehr häufig, wahrscheinlich weil unsere Telefonnummer überall steht, wenn wir die ohne jeglichen Zweifel und mit einer ungesunden Leichtgläubigkeit begegnen würden. Weises Zweifeln schützt uns. Doch, darum geht es heute nicht. Denn die Weisheit geht so oft flöten, bei mir zumindest. Aus Angst heraus verhalten wir uns irrational. Angst lässt uns Dinge tun, die wir vielleicht sogar im Rückblick bereuen oder vielleicht belächeln wir sie auch nur. Denn ganz ehrlich, wer von euch hat vor 5 Jahren Toilettenpapier und Nudeln gehortet? Irgendjemand muss es doch getan haben. Ich war es nicht, nein. Ja, da können wir heute drüber lachen, ne? Aber ja, die Angst treibt uns zu Dingen, die wir vielleicht im Nachhinein nicht mehr so sehen würden. Die Aussage, Angst lähmt, die ist uns sicherlich bekannt. Angst lähmt uns. Aber Angst kann uns auch in Richtungen lenken, die wir nie eingeschlagen hätten. Sie kann uns auch zu Entscheidungen bringen, die wir eigentlich nie gefallen hätten. Und das Ganze weiß natürlich auch die Werbeindustrie, das weiß übrigens auch jede Partei, in ihrem Wahlkampf, dass Angst ja dienlich gemacht werden kann. Mit unserer Angst wird gespielt. Sie kann eigennützigen Zielen anderer dienen, ohne dass uns das manchmal bewusst ist. So, es lohnt sich also, einen Blick auf diese zwei Gefühle zu richten. Und wir nähern uns natürlich diesem Thema nicht politisch, nicht gesellschaftlich, sondern biblisch, ist ja klar. Und zwar mit einer biblischen Geschichte, die sicherlich vielen von euch bekannt ist, aber wir nehmen sie heute trotzdem dran. Diese Geschichte finden wir im 14. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und da lesen wir, dass Unglaubliches passiert. Überhaupt irgendwie überall, wo Jesus war, geschahen die ungewöhnlichsten, die außergewöhnlichsten Dinge. Und hier lesen wir im 14. Kapitel, dass sich über 5000 Menschen versammelt hatten, um Jesus zuzuhören. Und nicht nur um ihn zu hören, sondern auch um von ihm geheilt zu werden, weil sie wussten, wenn der Mann da ist und der legt mir die Hände auf, so stelle ich mir das zumindest vor, dann werde ich geheilt. Und das ist tatsächlich passiert. So, sie sind den ganzen Tag über zusammen, haben bestimmt eine super Zeit. Und als es Abend wird, bekommen natürlich alle Hunger oder haben alle schon Hunger. Und Jesus versorgt sie kurzerhand, ich mache es mal kurz, mit 5 Broten und 2 Fischen, ja, die er auf wundersame Weise vermehrt. Jetzt neigt sich die Veranstaltung langsam dem Ende. Alle sind satt, alle sind geheilt, alle sind gut drauf. Und Jesus schickt seine Jünger schon mal los und sagt, hey Jungs, geht schon mal vor. Ich sag noch allen Tschüss. Ich gucke, dass hier alles in Ordnung ist. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen Zeit für mich. Und geht ihr schon mal vor. Und so geschieht es auch. Die Jünger steigen ins Boot, fahren schon mal vor. Jesus bleibt am Ort des Geschehens, verabschiedet die Menschen und zieht sich dann zum Beten auf einen Berg zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger völlig begeistert in das Boot steigen. Oder die waren doch so richtig gepusht von diesem Tag, was sie da erlebt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sie gut drauf waren, wie sie gelacht haben, dass sie nochmal die Geschehnisse Revue passieren lassen haben und drüber geredet haben. Hey, hast du es gesehen, wie Jesus diesen Lahmen geheilt hat? Der ist dann einfach rumgesprungen. Und hast gemerkt, als wir dieses Brot und diese Fische ausgeteilt haben, das wird gar nicht leer. Und ich glaube, die waren so richtig aufgeladen noch von Begeisterung. Bis einer merkt, oh, da zieht irgendwas auf. Und sie sehen vielleicht die dunklen Wolken am Himmel und die Wellen, die schlugen langsam höher. Vielleicht schwappt so der erste Schwall Wasser ins Boot. Und das Boot fängt an, unruhig zu werden. Und es dauert nicht lange und sie waren mit ihrem kleinen Fischerboot in einem heftigen Sturm. Ich glaube, die gute Laune war verflogen. Die war nicht mehr gut drauf. Angst macht sich breit. Jetzt hatten sie so eine gute Zeit erlebt. So ein Riesenerlebnis mit Jesus gehabt und auf einem Schlag war alles vorbei. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Zweifel sie plagte. Ja, wo ist denn jetzt eigentlich Jesus? Hat er uns vergessen? Jetzt kann der beten und wir gehen hier unter. Hilft er nur den großen Massen und uns lässt er jetzt im Stich? Und warum hat er uns eigentlich weggeschickt? War das alles so geplant von ihm? Ist er vielleicht gar nicht so gut? Und ist er gar nicht der, für den wir ihn gehalten haben? Das waren ja nur Menschen, die Jünger, gell? Und ganz ehrlich, vielleicht wäre es uns auch so gegangen. Nach einem geistlichen Hoch ein absolutes Gefühlstief. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Ich habe das schon öfter erlebt. Wir haben Gutes erlebt. Man ist irgendwie so oben auf und denkt, jetzt geht es nur noch aufwärts. Nichts kann mich aufhalten. Und dann kommt ein Ereignis und dich schmettert so auf den Boden, dass du denkst, also, was war denn das jetzt? Alles ist dir geraubt, das Gefühl steigt in dir auf, alle Siege, alle Errungenschaften, die verblassen total. Die kommen in Vergessenheit und du siehst nur noch den Sturm. Krisen und Herausforderungen können dazu führen, dass wir ins Zweifeln kommen und dass Angst sich breit macht. Das ging den Jüngern auch so und das ist menschlich. Aber Krisen und Herausforderungen können auch dazu dienen, dass du mitten im Sturm Jesus begegnest. Und dass du geistlich mehr wächst, als du das in jedem Hoch getan hast. Das sehen wir auch nachher bei den Jüngern. Es fühlt sich nicht gut an, aber es ist eine Realität, die du vielleicht im Nachhinein erkennst. Dass dieses Tief dich näher zu Gott gebracht hat, als dein geistliches Hoch. Jesus hatte seinen Jüngern versprochen, nachzukommen. Oder er hat gesagt, ich werde nachkommen, geht vor, ich komme nach. Und wenn eines sicher ist, dass Jesus seine Versprechen hält. Jesus hält seine Versprechen. Also, das hat er auch hier getan. Er nahm sich natürlich kein zweites Boot. Nein, er nahm den direktesten Weg zu seinen Freunden, zu Fuß, auf dem Wasser. So. Damit hatten die Jünger natürlich nicht gerechnet. Sie hatten zwar schon sehr, sehr viel erlebt, aber das jetzt noch nicht. Und sie waren dann so eingenommen von den Wellen, vom Wasser rausschöpfen, von Petrus, kannst du mal, und ne, vom Sturm, dass sie völlig erschraken, als da auf dem Wasser jemand kommt. Also natürlich wäre es mir auch so gegangen. Und jetzt lesen wir tatsächlich auch einen Bibelvers, Folie 3. Matthäus 14 ist es 26 und 27. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Jesus kommt seinen Jüngern entgegen und ruft ihnen zu, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Und als die Jünger Jesus hören, erkennen sie, okay, es ist kein Gespenst. Es ist Jesus. Und jetzt habe ich mir vorgestellt, wie dann die Jünger gefühlt haben müssen in diesem Moment. Und ich könnte mir beides vorstellen. Also es steht ja, mir steht ja immer in der Bibel zu wenig Info drin. Gell? Ich würde das gern genauer wissen. Deswegen kommt jetzt meine Vorstellung. Ich kann mir vorstellen, dass sich bei vielen von ihnen die Angst legte. Und sie dachte, ach so, okay, Jesus ist da, alles gut. Der wird jetzt wieder was Cooles machen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass manche von ihnen immer noch Angst hatten. Weil ganz ehrlich, Jesus war zwar da, aber der Sturm ja auch. Der Sturm hatte ja noch nicht aufgehört, sondern der tobte genauso heftig wie vorher. Es ist ja nicht immer so einfach, sich nicht zu fürchten, sich keine Sorgen zu machen, keine Angst zu haben. Und ganz ehrlich, mir geht es ganz oft so. Auch wenn ich weiß, dass Jesus ja da ist, habe ich trotzdem Angst. Mache mir trotzdem Sorgen. Den Sturm erlebe ich ja immer noch. Da gibt es dieses Karussell in meinem Kopf, das guckt auf die Uhr um 22 Uhr und denkt, jetzt gehe ich mal los und nehme mal Fahrt auf. Vielleicht kennt das jemand von euch. Das dreht sich ganz besonders irgendwie in den Abendstunden, wenn du im Bett liegst. Kennt es jemand noch? Oder ne? Ja, gut. Und es fühlt sich manchmal so an, das nimmt Fahrt auf und wird immer schneller. Und das, für mich fühlt sich das an, als wenn es so eine Spirale ist, die sich immer weiter in mich reinbohrt. So fühlt sich das an. Trotzdem spricht Jesus das allen seinen Jüngern zu. Und wir lesen das an sehr, sehr vielen Stellen in der Bibel. Manche sagen ja 365 Mal, das stimmt tatsächlich nicht. Aber ganz oft steht in der Bibel, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. In der Vorbereitung für dieses Thema bin ich auf einen interessanten Satz gestoßen, Folie 4. Wir haben Angst, aber wir müssen aufpassen, dass die Angst uns nicht hat. Mir hat es so ein bisschen geholfen, weil ich dachte, ja, es ist normal, dass ich mal Angst habe. Vor allem, ich bin auch so ein Typ, so bin einfach ein schüchterner, ängstlicher Typ. So, also von dem her liegt es nahe, dass ich auch mal Angst habe oder dass ich mir Sorgen mache. Aber wir müssen aufpassen, dass die Angst nicht uns hat. Wenn die Angst uns hat, dann übernimmt sie die Kontrolle. Dann sitzt sie an diesem Steuerbord, wer den Film gesehen hat, und wird zur Grundlage unserer Entscheidungen. Dann erleben wir es, dass sie uns eben lähmt, dass sie uns erdrückt, dass sie dazu führt, dass ich mein Potenzial nicht entfalte, weil ich so in mir drin bin. Oder dass sie mich lenkt und ich Dinge tue, die ich nachher bereue. Was kann mir helfen, aus dieser Situation herauszukommen? Wie kann ich mein Gedankenkarussell stoppen? Und alle, die das schon erlebt haben, die haben vielleicht schon ihre Strategien gefunden. Gibt sicherlich auch ganz viele Tipps. Ein Gedanke möchte ich euch mitgeben. Ein Wort ist mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet, nicht im christlichen Kontext, sondern einfach so. Und zwar ist es das Wort positive Affirmationen. Hat das jemand schon mal gehört? Keiner. Ja, ich dachte gerade. Also, für alle, die das nicht kennen. Affirmationen sind Sätze, die einer Situation eine positive Einordnung geben. Oder auch Sätze, die einfach einen ermutigen und positiv stimmen sollen. Zum Beispiel, ich bin stark, weil ich meine Schwächen kenne. Oder, dieser Tag ist ein Geschenk, den ich nutzen werde. Ja, also lauter so motivierende Sätze, würde ich mal sagen. Und an sich ist das super, bestimmt auch hilfreich. Aber ich habe mir gedacht, wie viel mehr Kraft hätten diese Sätze, wenn sie ihre Grundlage im Wort Gottes haben? Weil dann sind es nicht nur Sätze, die einen irgendwie aufbauen und die einen motivieren und man muss sich so selber hochpushen. Nee, sie finden ihre Grundlage in dem, was Gott sagt. Gottes Verheißungen, Gottes Versprechen. Ich kann ein Karussell stoppen, indem ich ihm etwas in den Weg lege, oder? So, kennt ihr diese Dinger auf dem Spielplatz, die sich so drehen? Kann man was reinwerfen? Haben wir als Kinder öfter probiert, dann stoppt das irgendwann. So, dann kann ich es stoppen. Ich kann eine Spirale daran hindern, sich weiter in mein Herz zu bohren, indem ich was dazwischen stecke. Es blockiere. Und zwar Gottes Wahrheit. Sein Wort. Sein fürchte dich nicht. Und manchmal muss man sich das echt sagen. Und ich komme immer mehr darauf, dass ich das nicht nur in meinen Gedanken mir sage, sondern das auch ausspreche. Ich kann es ja auch flüstern, muss es ja jetzt nicht durch die Gegend schreien. Aber wirklich sage mit meinem Mund, was Gott zu mir sagt oder was ich Gott sage. Damit ich das wirklich glaube und nicht nur theoretisch weiß, muss ich den Fokus ändern. Ich muss meinen Blick weg von der Angst auf Jesus richten. Und da ist natürlich diese Geschichte ein wunderbares Beispiel dafür. Und die nächsten Verse wollen wir uns jetzt anschauen. Folie 5. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Also Petrus kennen wir schon langsam, gell? Ist typisch Petrus, ganz ehrlich. Vorpreschend, impulsiv, absolut emotional. Und ich weiß gar nicht, wie er da drauf kommt, gell? Das ist für mich total. Irgendwie kam er drauf, Mensch, wenn Jesus das ist, dann soll er mich jetzt rufen und ich komme ihm nach. Und Jesus ruft ihn dann und er steigt aus dem Boot. Während der Sturm übrigens immer noch tobt. Manchmal stellt man sich das ja so vor, dann ist alles ruhig, gell, und dann steigt er irgendwie raus und die Sonne scheint oder so. Nee, der Sturm hatte ja noch gar nicht aufgehört, das kommt erst später. Wie muss das jetzt für Petrus gewesen sein? Ich stelle mir das so vor, dass er so am Rand von diesem Schiff sieht. Wie nennt man das? Oh, ich kenne mich mit diesem Reling. Ich bin überhaupt nicht kein Bootsfahrer. Er sitzt da auf der Reling und dann macht er so den ersten und testet so. Und dann nimmt er den nächsten. Und dann merkt er plötzlich, er steht auf dem Wasser. Das muss doch Hammer gewesen sein, oder? Er steht auf dem Wasser und dann macht er den ersten Schritt und den zweiten und er geht auf Jesus zu. Er läuft tatsächlich auf dem Wasser, das vergessen wir immer, gell? Wir sehen immer den sinkenden Petrus. Aber davor ist er tatsächlich auf dem Wasser gelaufen. Unglaublich, was da passiert ist. Und dann heißt es, doch als er den Wind spürt, bekommt das mit der Angst zu tun. Das dachte ich so, ist doch krass, der läuft auf dem Wasser, auf den hohen Wellen und dann geht er unter, weil er den Wind spürt. eigentlich ist es doch krass, oder? Aber es ist auch total menschlich. Es greift noch so ein bisschen den Gedanken von vorher auf. Selbst wenn wir Großartiges mit Gott erlebt haben, auf dem Wasser gelaufen sind und gerade dabei sind, dann kommt so ein Lüftchen und dann irgendwie sind wir ganz durcheinander, Wind. Wortwörtlich. Der nächste Windstoß bringt ihn ins Wanken und er sinkt. Petrus verliert absolut seinen Fokus. Er spürt den Wind, bekommt Angst und geht unter. Schaut nicht mehr auf Jesus. Er fängt an zu sinken, ist mir auch nochmal so bewusst geworden, als ich den Text nochmal durchgelesen habe. Er fängt nicht an zu sinken, weil die Wellen so zu stark waren. Weil der Sturm war einfach zu heftig, da musste er sinken. Nee, das war nicht der Grund. Er fing an zu sinken, weil er seinen Fokus auf Jesus verlor. Ich finde es höchst interessant, weil vielleicht ist die größte Gefahr für mich und mein Glaubensleben nicht der nächste Sturm. Nicht das Szenario, über das ich mir den Kopf zerbreche, aber wenn das passiert, oh je. Vielleicht ist das gar nicht die größte Gefahr, sondern der Zweifel und die Angst, die ich dann habe. Petrus fängt an zu sinken und er schreit natürlich, klar, Herr, rette mich. Und was macht Jesus? Der wartet noch ein bisschen, weil der Petrus muss auch mal seine Lektion lernen, also dass er mal nicht so vorlaut ist. Nee, das macht er natürlich nicht. Da heißt es, sofort streckt er seine Hand aus und zieht ihn hoch. Und dann sagt er etwas, und zwar sagt er, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich bin über das Wort Kleingläubiger gestolpert. Irgendwie klingt es ja nicht so nett, oder? Ich dachte, nee, eigentlich klingt es, für mich erstmal klingt es nicht nett. Und mein Gerechtigkeitssinn will sagen, also Petrus ist wenigstens aus dem Boot gestiegen. Gell, die anderen Jünger, die saßen wie versteinert im Boot und hätte doch Jesus zu denen sagen können, ihr Kleingläubigen. Petrus hat doch ganz viel Glauben gehabt, dass der überhaupt aus dem Boot gestiegen ist. Also das sind so, ganz ehrlich, das sind so meine Gedanken, die dann kommen. Ja, aber Jesus hat es halt trotzdem gesagt. Und ich bin dann auf die Suche gegangen, wann und wie dieser Begriff auftaucht. Das mache ich ja immer gerne. Und ich habe gemerkt, das sagt nur Jesus zu Personen. Und hauptsächlich im Matthäus-Evangelium, wen das interessiert. Und mir ist auch aufgefallen, dass Jesus diesen Begriff immer mit einer Frage verknüpft. Und zwar mit einer rhetorischen Frage. Fragen wie, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Oder Kleingläubige, warum sorgt ihr euch? Oder Kleingläubige, warum habt ihr Angst? Das ist immer das gleiche Thema. Ist interessant, oder? Mit einer rhetorischen Frage liefert man ja so die Antwort immer mit. Und die Antwort ist ganz einfach. ich bin noch da. Ich bin doch bei euch. Warum zweifelst du? Warum sorgt ihr euch? Warum habt ihr Angst? Ich bin doch da. Und plötzlich klingt dieses Kleingläubige gar nicht mehr so unfreundlich, sondern ermutigend. Du bist zwar gerade ein Kleingläubiger, aber dazu gibt es keinen Grund. Ich bin da, schau auf mich. In der Bibel gibt es eine Person, die auch sehr mit Zweifel zu kämpfen hatte. Ich meine jetzt nicht Thomas, den klammere ich heute aus. Aber mit einer bestimmten Art von Zweifel, nämlich mit Selbstzweifel. Und zwar war das Mose. Ich habe vor einigen Wochen mal wieder seine Berufungsgeschichte durchgelesen. Im 2. Mosebuch lesen wir das. Und ganz ehrlich, dann nervt es mich schon fast, wie oft Mose an sich selbst zweifelt. Wenn ich das lese. Wer bin ich schon? Ich kann das gar nicht. Warum muss ich das denn jetzt machen? So, ich kann doch gar nicht reden. Ich werde es auch nie lernen übrigens. So, sende bitte einen anderen. Das Volk wird ja auch nicht auf mich hören und der Pharao wird ja auch nicht auf mich hören. Das sind ja immer die Dialoge, die mehrmals kommen übrigens. Ist mir so richtig aufgefallen. Und wisst ihr, was Gottes durchgängige Antwort darauf ist? Ich werde mit dir sein. Das ist Gottes Antwort darauf. Ich werde mit dir sein. Ich bin bei dir. Klammer auf, ich schicke auch Aaron mit dir, dann hast du es auch so ein bisschen körperlich, dass du nicht allein bist. Obwohl, ganz ehrlich, Mose hätte es auch allein hinkriegen können. Glaube ich, echt. So von seinem Können her. Das waren seine Selbstzweifel. Und wie schön, dass Gott darauf eingeht und ihn und Aaron dazu schickt. Angst und Zweifel lassen dich fragen, was wenn? Was, wenn ich untergehe? Was, wenn der nächste Sturm kommt? Was, wenn der Pharao nicht auf mich hört? Was, wenn ich absolut versage? Was ist, wenn ich meine Arbeit verliere? Was ist, wenn meine Gesundheit nachlässt? Was ist, wenn meine Kinder sich nicht gut entwickeln? Was ist, wenn das Schlimmste passiert, das ich mir in meinem Kopf ausmale? Angst lässt uns fragen, was, wenn? Folie 6. Glaube lässt dich sagen, selbst wenn. Selbst wenn. Ich weiß, es hört sich immer so toll an und ist gar nicht so einfach, gell? Aber wir sind ja alle auf dem Weg und lernen noch. Selbst wenn ich am Untergehen bin, Jesus wird mich rausziehen. Selbst wenn der nächste Sturm kommt, aber Jesus ist im Sturm. Selbst wenn, Gott ist da. Gott ist da und zwar mit seinem ganzen Wesen. Ich kann niemals tiefer fallen als in seine Hand. Das ist ein ganz bekannter Liedvers. Ich kann niemals tiefer fallen als seine Hand. Selbst wenn es schwierig ist und ich in Herausforderungen stecke, die Angst mich überwältigt, dann kann ich immer noch zu ihm rufen. Herr, rette mich. Und Jesus ist da. Überhaupt ist dieses Rufen zu Gott eine nicht zu unterschätzende Kraft. Es ist mehr als das sogar. Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel, der uns den Weg aus der Angst rauszeigen kann. Warum komme ich da drauf? Zum einen ruft natürlich Petrus in dieser Situation Jesus an. Und tatsächlich sehen wir es auch an Jesus selbst. Die Bibel berichtet uns von der Situation, als Jesus seinen persönlich größten Angstmoment hatte. Denn die Evangelien machen ja klar, dass Jesus nicht nur souveräner Sohn Gottes ist, der seinen Jüngern da auf dem Wasser entgegenkommt, sondern er war auch ein Mensch mit allen Gefühlshöhen und auch Gefühlstiefen. Und so lesen wir davon, wie er kurz vor seiner Verhaftung von Angst absolut ergriffen wurde. Folie 7 in Matthäus 26 lesen wir das dann. Auf einmal wurde er, also Jesus, von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Das sagt Jesus. Jesus, der da auf dem Wasser spaziert ist und erlebt diesen Moment der Todesangst. Aber was macht Jesus in dieser Situation? Er sucht die Gegenwart seines Vaters. Und das war Jesus. Jesus. Na, wenn Jesus das schon machen muss, wie viel mehr wir? Jesus sucht die Gegenwart seines Vaters. Er betet, der Text zeigt es so schön, je größer die Angst wurde, desto heftiger betete er. Je größer die Angst war, desto mehr schwoll aus sein Gebet an. Und er betet da keine theologischen Abhandlungen, nicht irgendwie was Schlaues, sondern die Bibel zeigt uns, dass er dreimal, listet es so Matthäus auf, dreimal immer das Gleiche sagt. Das, was auf seinem Herzen war, hat er einfach immer wieder wiederholt. Und er betet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der beste Weg, mit Angst und Zweifel umzugehen, ist die Gegenwart Gottes zu suchen im Gebet. Ich habe noch einen anderen Mann gefunden, der auch von Zweifel geplagt wurde, und zwar ist es ein Psalmist, der Asaf. Der wurde auch von seinem Zweifeln übermannt. Und er zweifelte nicht an sich selber oder an irgendwelchen Situationen, sondern an Gott selber. Er stellte sich die Frage, wie kann Gott so gut sein? Und er schaut sich um, sieht all die Menschen, denen es wurscht ist, was Gott sagt, und denen geht's gut. Die haben ein glückliches Leben. Und er stellt sich die Frage, lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich das, an Gott zu glauben? War das nicht völlig alles umsonst? Und dann lesen wir in seinem Psalm, der Psalm 73, den entscheidenden Wendepunkt in seinem Zweifeln. Folie 8. Da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich, bis ich in Gottes Heiligtum ging. Bis ich in Gottes Heiligtum ging. Das Heiligtum Gottes, der Tempel, das war der Ort der Gegenwart Gottes. Ein Ort des Gebets. Asaf bekommt dort an diesem Ort, in der Gegenwart Gottes, im Gebet, im Heiligtum, einen anderen Blickwinkel. Eine andere Perspektive. Seine Situation hatte sich wahrscheinlich nicht geändert, aber er bekommt doch einen anderen Fokus, eine andere Perspektive, eine andere Sicht. Ich weiß, es ist keine neue Erkenntnis, dass Gebet wichtig ist, oder? Also bet einfach mehr, kann sich auch sehr platt anhören. Aber ich denke ganz oft, vielleicht geht es immer wieder mehr, je länger ich unterwegs bin, sage ich mal so, je länger ich unterwegs bin mit Gott, denke ich, es geht um die Grundlagen und dass ich sie auch wirklich tue. Ganz ehrlich, ich weiß, dass ich beten sollte und oft mache ich es dann nicht. Weil ich denke, Gott weiß das ja eh alles, warum muss ich es dann ihm noch sagen? Ich bin ehrlich, gell? Aber es verändert es. Immer wenn ich das dann tue, wenn ich sage, okay, nein, ich komme in deine Gegenwart, ich schütte dir mein Herz wirklich aus, ich sage, was mich bewegt, wovor ich Angst habe, was mich quält, und ich lege es ihm hin und bete, dein Wille geschehe, bewahr mein Herz, halt mich bei dir fest, dann verändert mich das. Immer wenn ich es tue, verändert es mich. Hör in deiner Angst nicht auf zu beten. Und ich kenne es auch, dass wir manchmal keine Kraft mehr dazu haben zu beten. Ich kenne Situationen, da hatte ich keine Lust mehr. Ich wusste, ich sollte es tun, ich kann es aber nicht, mir fehlt der Glaube. Aber ich hatte Gebete an meiner Seite, die für mich eingestanden haben, sind und mich unterstützt haben mit ihren Gebeten. So, wenn du selber nicht mehr beten kannst, dann such dir Unterstützung. Dann bitte darum, Herr, ja, kannst du für mich beten? So, Jesus hat es selbst getan, oder? Seine Jünger gesagt, komm, betet mit mir. Die haben dann versagt, muss man ja sagen, ne? Sind dann eingeschlafen. So, das heißt für alle Mitbeter, schlaf nicht ein, tu es dann auch wirklich, bete dann auch wirklich mit und mach's nicht so wie die Jünger. Such dir Unterstützung, wenn du merkst, du kommst da selber nicht raus. Das betrifft natürlich auch nicht nur das Gebet, sondern wenn du merkst, Angst ist so ein Thema, das überschattet dein ganzes deinen ganzen Alltag, dein ganzes Wesen, ist es sicherlich nötig, dass du dir Unterstützung auch darüber hinaus suchst auf professionelle Art. Die letzten zwei Verse unseres Bibeltextes möchte ich an den Schluss stellen von meiner Predigt. Folie 9. So endet nämlich die Geschichte. Als sie ins Boot gestiegen waren, also Petrus und Jesus, legte sich der Wind. Jetzt legt er sich. Jetzt hört der Sturm auf. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Ich habe am Anfang meiner Predigt gesagt, in jedem Sturm liegt die Chance, näher zu Gott zu kommen, mehr ihn zu erkennen, mehr geistlich zu wachsen, als du das in einem schönen Wetter, in einer schönen Wetterphase getan hättest. Und das sehen wir jetzt an den Jüngern. Im Matthäus-Evangelium ist die erste Stelle, wo die Jünger sowas aussprechen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Sie waren schon so lange Zeit mit Jesus unterwegs, oder? Sie hatten so viel erlebt schon mit ihm. Die hatten die besten Predigten gehört. Sie hatten gesehen, wie er Kranke heilt, wie er Besessene befreit hat. Jesus hatte schon ein Mädchen von den Toten zum Leben erweckt. Kurz davor hatten sie erlebt, wie er Brot und Fisch vermehrt. Aber erst nach dem Sturm, nach ihrer Todesangst, sagen sie das. Du bist wirklich Gottes Sohn. Also nutzt diese Zeit der Angst, der Sorgen, der Zweifel, des Sturms, um Gott näher zu kommen. Und du kannst es tun im Gebet, auch indem du andere dazu holst und sie bittest, mit dabei dich zu unterstützen. Und ich sage dir, Gott ist mitten in deiner Angst, mitten in deinem Sturm. Auch wenn du es manchmal nicht fühlst, auch wenn das Gefühl der Angst manchmal so riesig ist. Aber Jesus ist mitten im Sturm. Amen.